SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute mit dem Tourismusexperten Stefan Gößling. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Bestens.
Sie kommen jetzt aus Freiburg und Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie mit der Bahn gekommen sind. Und das ist ja in der heutigen Zeit kein leichtes Unterfangen. Also Sie hätten es fast nicht geschafft.
Das ist ein bisschen Lotto spielen in den aktuellen Zeiten, ja.
Ja, so viel zum Thema schon mal nachhaltiges Reisen. Also wie ist es denn gelaufen bei Ihnen? Also die Geschichte ist nämlich sehr, sehr sinnbildlich für das, was man mit der Bahn gerade zurzeit erlebt.
Morgens kam ich zum Bahnsteig, der Zug war eingestellt. Es gab dann aber glücklicherweise einen Ersatzzug und dann bin ich mit 20 Minuten Verspätung doch nach Stuttgart gekommen, was also dann noch im Rahmen lag und mich rechtzeitig hierhin brachte.
Zum Glück, jetzt sind Sie nämlich hier. Sie sind ja viel gefragter Tourismusforscher und Experte für nachhaltiges Reisen. Da liegt natürlich die Frage total nahe, was haben Sie denn in diesem Sommer Urlaub gemacht?
Ich bin eigentlich gar kein Urlauber, muss ich zugeben.
Vergeht einem das Reisen, wenn man in diesem Bereich forscht?
Naja, zum einen ist man tatsächlich häufiger mal eingeladen zu Vorträgen, fährt deswegen auch viel zu viel Zug und hat damit auch das Reisen fast etwas satt zu einem gewissen Grad. Und deswegen brauche ich in aller Regel nicht noch einen wirklichen Urlaub.
Was sagt denn Ihre Familie dazu? Die wollen doch bestimmt wegfahren.
Die ist Gott sei Dank zum Teil mittlerweile so alt, dass sie selber wegfahren kann. Und was meine Frau angeht, die kommt auch dann im Sommer, wenn wir in Schweden sind und ich dort arbeite mit.
Genau, da forschen Sie nämlich zum Beispiel an der Universität in Lund und Sie haben da auch einen Hof, da würden wir gleich nochmal drüber reden. Ich würde nochmal gern kurz auf das saubere Reisen zurückkommen. Wir haben ja gerade das 9-Euro-Ticket verabschiedet. Das war am Anfang, ja, kam das gar nicht mal so gut an, aber inzwischen wurde das sehr ins Herz geschlossen, gilt sogar als Erfolgsmodell, hat da nachweislich auch Emissionen reduziert. Jetzt soll ein Nachfolger kommen, das dritte Entlastungspaket ist gerade gekommen, so zwischen 49 und 69 Euro, ein Ticket für den gesamten Nahverkehr in Deutschland. Finden Sie es gut?
Ja, ich finde es sehr gut. Wir müssen auf der einen Seite natürlich bedenken, Mobilität hat ihren Preis. Wir gehen immer davon aus, dass Zugfahren teuer ist, weil wir so ein bisschen beim Auto uns das auch schön rechnen. Viele Menschen haben ja doch einen Wagen. Und da wird häufig nicht berücksichtigt, dass die Gesamtkosten für ein Auto sehr hoch sind. Wenn wir also von vornherein nur Zug fahren würden, dann wären wir sicherlich auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber es ist erfreulich, dass so viele Menschen den Zug jetzt genutzt haben in dieser Zeit.
Gut, dass es nicht bei 9 Euro bleiben würde, das war klar. Meine Frage zielt so mehr darauf raus, finden Sie es gut, dass es da jetzt einen Nachfolger gibt? Also ist dieses Ticket für uns sinnvoll? Weil es führt ja offensichtlich dazu, dass zumindest so Wochenendtrips häufiger mal mit dem Zug gemacht werden.
Ich finde das sehr sinnvoll. Ich hoffe natürlich, dass die Bahn auch mehr Kapazitäten einrichtet. Denn wichtig beim Zugverkehr ist ja auch, dass man nicht nur wie eine Sardine in der Büchse transportiert wird, sondern auch mit ein bisschen Komfort durch das Land reisen kann.
Wie zuversichtlich sind Sie da?
Aktuelle Erfahrungen. Es ist ja nun nicht das Jahr 1, in dem man auf die Bahn guckt und denkt, wann passieren Dinge. Ich hoffe sehr, dass viel mehr Geld in die Bahn investiert wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und damit die Bahn auch eins der Hauptbeförderungsmittel in Deutschland werden kann.
Die Frage liegt natürlich total nahe. Sie forschen in Schweden, Sie leben in Freiburg. Wie machen Sie die Distanz?
Mit dem Zug in den meisten Fällen, ja.
Können Sie mal kurz die Verbindung, also wie geht das, über Hamburg oder?
Genau, man fährt nach Hamburg, das ist eine fantastische Verbindung, Direktzug von Freiburg, nur 6,5 Stunden, wenn er pünktlich ist. Ja. Dann, wenn man Glück hat, hat man tatsächlich eine Stunde Aufenthalt, dann geht es weiter nach Kopenhagen. Von dort aus müsste man dann nochmal 3,5 Stunden bis Kalmar. Also das ist die Reise.
Also insgesamt 12 Stunden knapp?
Ja, ist leider jetzt länger geworden, weil die Verbindung in Dänemark nicht mehr über die Fähre stattfindet und man eine Stunde länger unterwegs ist als noch vor 5 Jahren. Deswegen kommt man schon auf 14 Stunden reine Zugfahrt.
Braucht man aber eine Leidenschaft fürs Zugfahren. Sie forschen ja in Schweden zu der Frage, wie wir Reisen nachhaltiger gestalten können. Ich bin jetzt aber so ein bisschen an Ihrer Zugfahrt von Freiburg nach Lund hängen geblieben. Also Sie haben ja Ihre Familie dann auch in Freiburg, also Ihre Frau, Ihre Kinder. Und wenn Sie jetzt mal so Sehnsucht haben nach Ihrer Familie, dass Sie da schnell hinwollen, das geht mit dem Zug natürlich nicht. Wie machen Sie das?
Das ist einfach eine Frage der Planung. Man muss sich natürlich so an Gedanken gewöhnen, dass man nicht dann abends da ist, sondern einen Tag länger braucht. Aber mit ein bisschen Planung ist eigentlich eine Zugfahrt, auch eine längere, sehr gut zu machen.
So eine innere Stählung hat dann stattgefunden, dass sie so eine Sehnsucht dann einfach mal wegdrücken.
Ja, das brauche ich nicht. Man plant einfach, dass man einen Tag überarbeitet im Zug und dann übernachtet man noch irgendwo zwischendurch und dann kommt man auch gut an, hat mehr geschafft und dann hinterher einen Tag extra frei.
Wie sind Sie eigentlich zu dieser Forschung gekommen? Also wie hat sich das ergeben? Weil Sie machen das ja schon sehr, sehr lange. Dass das ein Thema ist, was im allgemeinen Bewusstsein jetzt mehr vorkommt, ist ja noch nicht so lange. Das heißt, früher haben Sie wahrscheinlich eher im Verdeckten geforscht.
Im Verdeckten, ja. Das Interesse ist natürlich in den letzten Jahren gestiegen mit dem Klimawandelbewusstsein in der Bevölkerung. Angefangen habe ich in den frühen 90er Jahren mit meiner Diplomarbeit in Geografie zum Reisen und dem auch zum Flugverkehr. Dort kam dann schnell oder wurde schnell deutlich, dass Flugverkehr sehr hohe Emissionen verursacht, weil es eben eine sehr energieintensive Reiseform ist und dann eben nochmal die Nicht-CO2-Emissionen, die sogenannten, dazukommen, also die Effekte, die Flugverkehr in großer Reisehöhe hat.
Wenn man sich das mal anguckt, ist es ja wahnsinnig komplex, was da alles bei zustande kommt. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Wenn man so, sag ich mal, Klimaforschung macht oder eben auch zu Nachhaltigkeit forscht, das ist ja auch so ein Begriff, der jetzt wahnsinnig hochgekommen ist in den letzten Jahren. Auch den müssen wir vielleicht nachher mal klären. Was ist das eigentlich nachhaltig? Oder machen wir es einfach mal jetzt?
Nachhaltig ist, ich würde vermutlich anfangen müssen mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. 17 Stück sind es insgesamt, decken Kategorien von Umwelt über Ökonomie bis zu sozialen Fragen, sind aufgeteilt in 169 Teilziele. Ich persönlich tendiere dazu, dass wir eigentlich mittlerweile eine Hierarchie haben müssen, denn Klimawandel dominiert immer stärker auch die ökonomischen und sozialen Fragen und sollte deswegen meiner Meinung nach ganz oben stehen bei Nachhaltigkeit.
Ich bin also auch nachhaltig jetzt gerade beeindruckt, wie Sie das aus dem FF gerade drauf hatten. Das finde ich nicht so schlecht. Wenn man so zu diesem Thema forscht, und da wollte ich eigentlich gerade hin zu der Frage, ist man da auch schon so ein halber Aktivist, weil seit es Fridays for Futures gibt, spätestens seitdem, ist das ja wirklich dieses ganze Thema Klimakrise, Klimawandel, wie auch immer Sie es benennen wollen, ja wirklich in diesen Aktivismusbereich genannt. Sehen Sie sich auch ein bisschen als Aktivist oder wirklich nur als Forscher?
Ich würde es vielleicht umgekehrt formulieren wollen. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren werden wir alle Aktivisten werden. Einfach weil die Konsequenzen so deutlich werden, dass kaum jemand sich davon freimachen kann und nur noch einen objektiven Blick behalten kann.
Sie haben ja gemeinsam mit Ihrer Frau einen ökologischen Ferienbauernhof in Schweden, in Öland. Habe ich es richtig ausgesprochen, oder?
Richtig.
In Öland. Und da kompensieren Sie, habe ich gelesen, die Anreise der Gäste. Also völlig egal, ob die jetzt mit Ihrem dicken SUV oder mit dem Fahrrad kommen. Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass ich natürlich unseren kleinen Biobauernhof möglichst umweltfreundlich betreiben will, habe deswegen ausgerechnet, welche Emissionen entstehen durch die Anreise der Gäste. Wir haben also jahrelang die alle befragt, wie sie angereist sind, über welche Distanz. Dann habe ich das ausgerechnet, welche Emissionen entstehen. Anschließend haben wir in Deutschland bei Atmosphäre eine Kompensation gekauft, weil das für uns der einzige Weg ist, jetzt zumindest ein bisschen was zu tun und dadurch diese Reise kompensiert.
Also letztlich machen Sie Emissionshandel.
Ja, der Emissionshandel ist ja der offizielle Teil des Klimapaketes, mit dem die EU versucht, die Emissionen runterzubringen. Das sind freiwillige Initiativen, die noch dazukommen.
Das Reisen gehört zu unseren allerliebsten Aktivitäten und deshalb hört man es auch nicht so gern, denn die Tourismusbranche trägt auch erheblich zum Klimawandel und zur Umweltverschmutzung bei. Professor Stefan Gößling, Tourismusexperte, ist in SWR 1, Leute. Womit tut sie das eigentlich hauptsächlich?
Das Wichtigste sind Transporte und da wiederum das Flugzeug, weil es eine besonders energieintensive Reiseform ist. Da wird innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel Benzin verbraucht, um Leute zu transportieren. Aber dann kommen natürlich auch noch die Beherbergung dazu. Das Essen ist auch ein Faktor, weil wenn wir unterwegs sind als Touristen, dann essen wir anders, energieintensiver als zu Hause. Solche Faktoren kommen da zusammen.
Sprechen wir doch als erstes mal über das Fliegen, wo Sie es gerade angesprochen haben. Das trägt zur Klimaerwärmung bei. Ich habe jetzt mal so eine Zahl, 32,6 Milliarden Tonnen CO2. Das sind rund 1,5% der menschlichen CO2-Emissionen. Und ich sehe schon, wie es bei Ihnen jetzt rattert. Ist das richtig?
Wir gehen von einer Gigatonne aus. Das wäre also...
Das Dreifache von dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, also jetzt die Frage, welchen Teil des Flugverkehrs wir betrachten wollen.
Also wenn wir jetzt mal den gesamten Flug, oder sagen wir mal, nee, wir wollen uns ja auf das Reisen beschränken. Also gehen wir mal auf den Tourismus. Und da hatten Sie ja vorhin auch gesagt, also nicht nur CO2, sondern es gibt auch zahlreiche andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Welche denn zum Beispiel?
Ja, wenn wir fliegen, dann bewegen wir uns in der oberen Troposphäre oder unteren Stratosphäre. Und in diesen Atmosphärenschichten haben die Emissionen eine andere Klimawirkung als auf dem Boden. Deswegen rechnet man damit, dass bei den Emissionen, die entstehen durch eine Flugreise, man das CO2 eigentlich ungefähr mit einem Faktor 3 hochrechnen muss, um die wahre Klimawirkung dann zu ermitteln.
Mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Argument, also wenn ich jetzt da losfahre und es sind ja jetzt insgesamt, also dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagt, der Flugverkehr, das macht 3,5% der gesamten globalen Erwärmung aus. Ist doch gar nicht so viel. Ist doch gar nicht so schlimm.
Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir das Problem, wir müssen Emissionen reduzieren. Und die Frage ist natürlich, wo soll das stattfinden? Und wir werden nicht da anfangen, wo Leute zum Beispiel in Zentralafrika nur 100 Kilo CO2 im Jahr verursachen, sondern wir werden da anfangen müssen, wo Individuen verschiedene, also mehrere tausend Tonnen pro Jahr, der globale Durchschnitt sind 5, verursachen. Das ist fast immer dann eine Frage des Flugverkehrs.
Aber wenn es nur 3,5% sind, wo kommen dann die anderen 96,5% her?
Naja, im Großen und Ganzen geht es um Transporte, das ist ungefähr ein Viertel aller Emissionen. Dann das Wohnen ist auch nochmal ein Viertel aller Emissionen, ganz grob gesagt jetzt. Und dann haben wir natürlich das Essen nochmal und dann den ganzen Rest. So okay. Ungefähr teilt sich das auf.
Essen müssen wir ja. Wo steht denn der Tourismus dann da in dieser Hierarchie? Also was macht der so insgesamt? Das ist ja nicht nur das Fliegen, sondern Sie haben ja auch gesagt, da gibt es noch andere Faktoren.
Der Tourismus steht für ungefähr 10% der Gesamtemissionen, wenn wir die Effekte vom Flugverkehr mit einrechnen.
Da habe ich jetzt mal eine Frage zu dem Thema von Niklas aus Bondorf oder Bondorf. Der sagt oder fragt bei einer Reise auf eine Insel, wahrscheinlich weil er vorhin von unserer Zugfahrt von Freiburg nach Lund gehört hat, wie ist denn der Vergleich des CO2-Fußabdrucks zwischen den Reisemöglichkeiten Fähre und Flugzeug?
Grundsätzlich ist immer gut, Fliegen zu vermeiden. Eine Fähre wird sicherlich pro Kilometer mehr Emissionen verursachen, pro Person. Das liegt daran, dass wir auf einer Fähre immer viel Luft eigentlich transportieren und natürlich der Wasserwiderstand groß ist. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass wir ja bei einer Flugreise vermutlich mehr Kilometer zurücklegen und eben auch diese Höheneffekte dazu kommen, die den Flugverkehr eben dann doch zu einem größeren Problem machen.
Ich versuche mal ganz kurz mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn so für Sie die allergrößte Tourismussünde? Sind es die Kreuzfahrtschiffe? Ich denke dann auch ganz viel an so Hotelburgen in Schwellenländern, wo es überbordende Buffets gibt, wo nachher die Hälfte weggeschmissen wird. Was ist da aus Ihrer Sicht eigentlich das größte Problem? Mal abseits vom Fliegen auch.
Ja, ich muss trotzdem mit dem Fliegen anfangen, denke ich. Also das größte Problem ist natürlich für mich, wenn jemand zum Beispiel nach Neuseeland fliegt, um dann dort ein Kreuzfahrtschiff zu besteigen. Mehr Emissionen kann man in so kurzer Zeit kaum verursachen. Ganz grundsätzlich gibt es aber natürlich verschiedene Fragen, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben ja vor der Pandemie eine Riesendiskussion über Übertourismus gehabt, die dann in die Nicht-Tourismus-Debatte überschwappte. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir über Übertourismus reden. Sicherlich ist im Tourismussystem viel falsch organisiert worden. Wir brauchen also grundsätzlich ganz andere Strukturen in Zukunft, um so vielen Menschen Urlaub zu ermöglichen. Da wird es auch Hotelburgen geben müssen, damit das möglich ist. Aber wir müssen anfangen nachzudenken, ob das System so weiter wachsen kann. Denn es gibt ja nicht mal eine kritische Debatte darüber, was eigentlich eine Vision wäre für Tourismus.
80% der Deutschen glauben ja an die Verantwortung des Menschen für Veränderungen des Klimas. Aber beim Traumurlaub, da machen viele eine Ausnahme, dass der nämlich auch Auswirkungen hat. Das ist vielen Leuten vielleicht nicht bewusst oder wird nicht bewusst gemacht. Sprechen wir doch mal über Reisegewohnheiten. Sie haben vorhin, haben Sie eigentlich welche? Sie haben ja gesagt, Sie reisen gar nicht so viel. Haben Sie trotzdem Gewohnheiten, wenn Sie dann doch mal reisen?
Ja, ich verbringe regelmäßig meine Sommer in Schweden.
Stimmt, auf Ihrem Hof, darüber haben wir gesprochen. Jetzt müssen wir ja ein bisschen unterscheiden. Sie haben es vorhin auch gesagt. Wir hatten vor Corona eine Situation, da haben wir über Übertourismus gesprochen. Jetzt hat die Pandemie da für Veränderungen gesorgt. Gibt es so ein Davor und Danach eigentlich bei Corona, was den Tourismus betrifft?
Ich denke, dass das System gerade dabei ist, einen sogenannten Rebound zu machen, also zum Zustand zurückzukehren, den wir vor 2000 oder bis 2019 hatten. ist also ersichtlich, dass eigentlich in allen Parametern das Pendel wieder zurückschlägt. Und wir haben auch schon wieder die ersten Übertourismusdebatten tatsächlich. Mhm.
Übertourismus, ich komme nochmal drauf zurück. Wir hatten vorhin einen sehr starken Fokus aufs Fliegen, aber ich würde gerne nochmal einen anderen Fokus auch setzen auf den Tourismus vor Ort. Das findet ja häufig irgendwo statt, wo Ressourcen knapp sind, zum Beispiel Wasser, wo wir dann praktisch sehr, sehr stark konsumieren, was aber das Umfeld gar nicht betrifft. Wie stark sind denn die Auswirkungen dort vor Ort an den Reisezielen?
Das ist eine Frage, die man für jede Destination separat beantworten kann. Aber natürlich haben wir starke Konzentrationen an bestimmten Stellen. Das ist nicht immer nur eine Frage von, wie viele Ressourcen sind verfügbar. Ressourcen werden ja auch häufig aus dem Hinterland importiert, schaffen dann eigentlich dort die Probleme, aber nicht vor Ort in der Destination. Aber viel ist auch falsch gelaufen beim Management, weil man eigentlich immer dieses Destinationsmodell verfolgt hat. Immer mehr ist immer besser.
Das heißt, die Destination, also die Urlaubsziele müssen wir uns nachher auch nochmal angucken, wenn wir drüber sprechen, wie man nachhaltiger reisen kann. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel so einer zweiwöchigen Reise. Also eine vierköpfige Familie fährt von hier aus mit dem Auto an einen der großen Seen in Norditalien zum Camping. Die Aktivitäten sind Baden, Wandern in den Bergen, Fahrradausflüge und auch mal ein Shoppingausflug nach Mailand. Wie ist das aus dem Blickwinkel nachhaltiges Reisen zu bewerten?
Wunderbar. Da kann man wirklich fast nichts mehr falsch machen, denke ich. Einfach weil mit der Anreise schon wenig Emissionen verbunden sind. Ein Campingplatz ist in aller Regel gut integriert, verbraucht auch nicht viele Ressourcen. Man ist vor Ort dann sehr nachhaltig unterwegs, in Ihrem Beispiel. Und für die lokale Bevölkerung ergeben sich vermutlich viele Möglichkeiten, auch von diesem Tourismus zu profitieren, weil eben an verschiedenen Orten dann auch Geld da bleibt in der Destination. Also das wäre für mich so ein Idealbeispiel für eine nachhaltige Reise.
Mhm. Da habe ich jetzt nochmal eine Frage auch von FH, einem Hörer, der sich meldet und sagt, ist immer mit dem Motorrad unterwegs, hat seit 9 Jahren kein Auto mehr, fährt Motorrad seit 7 Jahren, nur für Urlaubsreisen und größere Einkäufe, ansonsten alles mit dem Fahrrad, zum Beispiel zur Arbeit oder normale Einkäufe. Wie schätzen Sie Urlaubsreisen mit dem Motorrad ein? 4 Liter pro 100 Kilometer gibt er den Verbrauch an.
4 Liter ist natürlich im Vergleich zum Auto gut. Kleine Autos verbrauchen also durchaus auch nur 4 Liter. Das heißt, wenn wir in Zukunft weiter runter wollen von den Emissionen, dann müsste man tatsächlich nur das elektrische Motorrad wahrscheinlich an irgendeinem Punkt bemühen. Aber grundsätzlich ist erstmal daran nichts auszusetzen. In Baden-Württemberg haben wir es ja nicht so gern, wenn wilde Fahrten stattfinden, die Berge hoch und runter von Motorrädern.
Sie sprechen aber jetzt vom Schwarzwald wahrscheinlich.
Ich spreche aus vom Schwarzwald, ne? Aus eigener Erfahrung natürlich. Und die Geräuschemissionen, die damit verbunden sind, die würden natürlich auch ein elektrisches Motorrad dann nicht haben.
Nachhaltigkeit, das ist der Überbegriff für Klimaschutz, für Umweltschutz, geprägt von der Fridays for Future Bewegung, längst von der Industrie entdeckt und auch vermarktet worden. Wir haben es in der ersten Stunde geklärt, was es eigentlich ist. Aber wir reden ja über das Reisen, also nachhaltig reisen. Kann man das überhaupt oder ist das ein Widerspruch in sich?
Nein, das hängt sehr von der Reiseform ab. Natürlich kann man nachhaltig reisen. Es gibt halt Probleme, über die wir reden müssen. Wir haben schon über Flugverkehr geredet. Kreuzschifffahrt ist sicherlich sehr energieintensiv. Andere Reiseformen verursachen andere Probleme. Wenn wir Wohnmobil reisen beispielsweise, dann stehen auch viele Emissionen, die nicht CO2 sind, sondern einfach Luftverschmutzung. Es kommt da häufig was dazu und das muss man dann entsprechend im Detail betrachten.
Okay, also die Probleme wurden zusammengefasst von einem Hörer, der uns ganz viele unterschiedliche Dinge zusammenfasst. Seinen Namen hat er nicht genannt, aber sehr viele Beispiele. Zum Beispiel Abwasser durch Schiffe, haben wir gerade gesagt, Kreuzfahrt, Ferien oder in Feriensiedlungen, in Gebieten, die gar keine Abwasserreinigung haben. Dann werden die Wale bei der Orientierung gestört. Es gibt ganz viele, dann der Strom natürlich, wo kommt der dann her in den Zielgebieten? Das ist auch so eine Frage. Dann die Zustände des Wassers durch die Abwasser. Also da kann man, glaube ich, viele Dinge aufzählen, um mal die Probleme zu definieren. Sie haben es vorhin gesagt, das Schlimmste, was es gibt, ist nach Neuseeland fliegen und von dort ein Kreuzfahrtschiff zu besteigen. Gehen wir es doch mal im Detail an. Was wäre denn für Sie so eine Bilderbuch-nachhaltige Reise? Die nach zum Lago, die ich vorhin angesprochen habe?
Die wäre toll. Natürlich freut man sich über jeden, der mit dem Zug unterwegs ist und dann entsprechend den ÖPNV nutzt vor Ort. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, Autoreisen sind nicht unbedingt verwerflich. Häufig legen wir zwar Distanzen vielleicht um die 1000 Kilometer zurück, um in die Destination zu kommen. Aber das ist immer noch von Emissionen her verträglich. Was dann eher ein größeres Problem ist, was mit den ganzen Autos in der Destination passiert, da können natürlich dann wieder andere Effekte entstehen.
Welche? Also warum?
Wir haben ja schon eigentlich überall verstopfte Städte. Und die Baden-Württemberger Perspektive ist ja auch, dass ein Drittel aller Fahrzeuge aus Städten verschwinden soll. Das finde ich als Verkehrsforscher auch sehr sinnvoll, diese Ansage. Aber dazu müssen wir eben halt natürlich auch im Tourismus umdenken und nicht nur im Alltag.
Also es kommt immer darauf an, wie man es macht. Machen wir es nochmal konkret. Wir haben jetzt gerade das Kfz genommen. Erste Frage, Verbrenner oder E-Auto? Voraussetzung ist, ich habe vielleicht schon einen Verbrenner. Wie die meisten ja immer noch.
Ich denke, wir werden auf das E-Auto kommen. Natürlich sind mit der Batterieproduktion eventuell Emissionen verbunden, wenn die nicht nachhaltigen Strom nutzt bei der Herstellung. Wenn das gemacht ist, dann ist das E-Auto vermutlich besser als der Verbrenner, auch weil die Emissionen von Luftschadstoffen in Städten dann verschwinden.
Und Sie haben dann gesagt, Städtereisen bzw. Reisen in Städte. Also wo ist es sinnvoll, mit dem Auto hinzufahren? Das ist es sinnvoll, dort hinzufahren, das Auto dann dort stehen zu lassen oder wenn ich es verwende, dann zumindest aus den Städten draußen zu bleiben?
In Städten möchte ich eigentlich gar keine Autos sehen. Städte sind so viel lebenswerter ohne Autos und es gibt fast immer gute Zugverbindungen zwischen Städten. Das heißt, dort sollte man dann wirklich überlegen, kann ich nicht ohne, weil das Auto ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht sogar ein Hindernis und auch teuer. Denn Parken kostet ja mittlerweile auch richtig viel Geld in vielen Städten.
Da müsste man ja wahrscheinlich erstmal zu Hause auch anfangen. Also hier in Deutschland Vergleich reichen. Wenn ich jetzt mal so naiv fragen würde, viele Leute sagen ja, ach, wenn ich jetzt reise, dann spare ich doch zu Hause die Energie ein, die ich sonst zu Hause verbrauchen würde. Also ob ich jetzt da CO2 ausstoße oder dort, ist doch eigentlich egal. Geht diese Rechnung auf?
Nein, also wenn wir reisen, verbrauchen wir deutlich mehr Energie und emittieren entsprechend mehr, als wenn wir zu Hause sind. Das ist das eine. Das andere ist, selbst die Emissionen zu Hause sind ja zu groß. Wir müssen also alle lernen, in Zukunft weniger zu emittieren.
Und wenn wir jetzt alle aufs Fliegen verzichten würden, ist das eine Lösung? Weil es ja eigentlich nicht besonders realistisch, dass es tatsächlich passieren würde.
Nein, also wir haben gerade auch eine Studie abgeschlossen, die nochmal ganz systematisch das Thema aufgreift als Review und sind auch zum Schluss gekommen, freiwillig wird sich nichts ändern. Wenn wir also einen Flugverkehr wollen, der nachhaltiger ist, der vermutlich dann zum Teil mit Biobrennstoffen betrieben werden müsste, was sehr unrealistisch ist in der gegenwärtigen Marktsituation, weil das eben halt viel, viel teurer ist, dann muss das politisch gesteuert werden. Von sich aus werden die Leute nichts tun.
Wir müssen CO2-Emissionen reduzieren auf null innerhalb der kommenden 30 Jahre. Die Aussage stammt übrigens von Ihnen. Auf der anderen Seite hängen ja auch weltweit Arbeitsplätze am Tourismus. Wie kriegen wir denn diesen Spagat hin zwischen Klimaschutz und dem Erhalt der Tourismuswirtschaft?
Die Aussage stammt nicht von mir, sondern das sind natürlich die IPCC-Berechnungen, die da zugrunde liegen.
Sie haben es mal zitiert, glaube ich.
Aber die habe ich zitiert. Und natürlich sollten wir jetzt sehr, sehr schnell auf Null kommen bei den Emissionen. Arbeitsplätze entstehen in verschiedenen Branchen unter verschiedenen Bedingungen. Im Tourismus ist das nicht anders. Es wurde anfangs zum Beginn der Pandemie häufig darauf verwiesen, dass jetzt vielleicht 100 Millionen Jobs global verloren gehen. Aber es ist ja nicht so gekommen. Viele Leute aus dem Tourismus haben sich auch in andere Branchen Jobs gesucht. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass es immer ein Equilibrium gibt innerhalb der Bedingungen, die da sind. Und im Moment ist ja der Arbeitsmarkt sowieso so, dass eigentlich jeder einen Job kriegen kann, der sucht.
Sie haben vorhin gesagt, von alleine, also auf freiwilliger Basis, da wird das nicht funktionieren. Das heißt ja, dass die Rahmenbedingungen sich ändern müssen. An dem Punkt würde ich gerne mal einhaken. Also welche Rahmenbedingungen meinen Sie da ganz konkret?
Grundsätzlich, Nachhaltigkeit wird an politischen Vorgaben hängen. Mhm. Und das ist einfach zum Beispiel in der Klimafrage ganz klar. Wenn eine Fluggesellschaft zum Beispiel die Wahl hat, jetzt erneuerbare Brennstoffe zu kaufen für den Flugverkehr, dann wird sie das nicht tun, wenn sie schon zum einen hochverschuldet ist. Das gilt für alle Fluggesellschaften weltweit. Und diese neuen Brennstoffe viel teurer sind im Einkauf als das Jet A1, also das Kerosin, das normalerweise verwendet wird. Mhm. Nur wenn dann Regierungen Vorgaben schaffen, dass Fluggesellschaften eben auch erneuerbare Brennstoffe zu einem bestimmten Anteil, der steigt zum Beispiel jedes Jahr, einspeisen müssen und verbrennen können, dann wird die Fluggesellschaft das auch machen.
Sie wird vielleicht aber dann auch in die Insolvenz gehen. weil es ja deutlich teurer ist.
Das ist eine ganz andere Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es gibt einfach zu viel Flugverkehr. Es sind auch durch Subventionen massive Überkapazitäten aufgebaut worden. Viel von dem Flugverkehr, den wir sehen, ist induziert. Sie können also mit bestimmten Gesellschaften, den Billigfliegern, zu einem Preis fliegen, der häufig unter dem liegt, was das Benzin kostet. Das heißt, da müssen wir auch neuen Realitäten ins Gesicht blicken. Wir brauchen viel weniger Flugverkehr.
Jetzt haben wir wieder uns sehr stark auf den Flugverkehr konzentriert. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch in die Rahmenbedingungen des Tourismus an sich, also vor Ort. Was kann man denn vor Ort auch machen oder müsste man verändern, damit Reisen umweltfreundlicher, / nachhaltiger wird?
Eigentlich wäre da meine grundsätzliche Antwort, jeder kann was tun, wenn man nur möchte. Ich war selbst gerade jetzt in Norddeutschland in einem Hotel. Da gab es zum Frühstück zum Beispiel auch vegetarische Varianten an neuen Gerichten, die dort angeboten wurden. Da habe ich kritisch bemerkt, dass man dann auf der anderen Seite keine Bio-Eier zum Beispiel im Angebot hatte. Man kann also als Hotel sehr gut steuern, was konsumiert wird. Mhm. Also wir haben da große Möglichkeiten im Einkauf, zum Beispiel Bio-Lebensmittel zu verwenden. Aber wir können auch ganz sicher sehr stark beeinflussen, was der Gast dann konsumiert. Mhm. Das ist ein Beispiel von vielen, wie in der Destination proaktiv gearbeitet werden kann.
Sie reden auch jetzt speziell vom Essen, und zwar von der Qualität. Was denn mit der Menge? Ich bin wieder bei meinem übervollen Buffet, von dem die Hälfte weggeschmissen wird.
Ja, beim Essen kommt halt viel zusammen. Da geht es um natürlich die Fragen des Klimawandels, des Ressourcenverbrauchs, aber auch um Tierwohl und andere Dinge. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade beim Essen nicht so viel verschwenden, wie im Moment verschwendet wird. Wenn wir als Touristen unterwegs sind, dann konsumieren wir häufig nicht nur mehr, sondern auch sehr ressourcenintensive Lebensmittel. Also wir essen viel mehr Protein, viel mehr Fleisch als zu Hause, als es zu Hause üblich wäre. Und das führt eben dazu, dass nicht nur diese zusätzliche Verschwendung stattfindet, sondern auch das, was gegessen wird, eine andere Qualität hat, die umweltproblematischer ist.
Wie wir unsere Reisen nachhaltiger gestalten können, das ist das Thema heute. Und wir haben jetzt viel über Verkehr, also über den Weg dorthin zur Reise gesprochen. Wir haben auch über Lebensmittel gesprochen am Ort. Was kann man denn noch machen? Also mir fällt da zum Beispiel ein, dass die Hotels ja dieses Thema jetzt auch sehr für sich entdecken und dann immer dazu aufrufen, das Handtuch vielleicht nicht gleich auf den Boden zu legen. Wie nachhaltig ist das denn?
Das hilft auch. Es gibt durchaus Hotels, die mir berichtet haben, dass sie mittlerweile gezwungen sind, aufgrund steigender Ansprüche bestimmter Konsumentengruppen zweimal am Tag die Bettwäsche zu wechseln. Natürlich ist es schöner, wenn man nur zweimal die Woche die Bettwäsche wechselt. Da fällt dann schon mal eine ganze Menge Wäsche nicht mehr an. Das sind alles kleine Stellschrauben, an denen man arbeiten kann.
Was können wir denn, also so ganz normale Menschen, bei der Planung auch berücksichtigen? Also ist da die Wahl vielleicht des Hotels oder auch vielleicht die Wahl des Ortes schon entscheidend dafür, wie nachhaltig meine Reise dann sein wird?
Ja, grundsätzlich kann man schon schauen, ob man ein bestimmtes Produkt wählt. Einige Reisekataloge weisen mittlerweile nachhaltigere Produkte aus. Es gibt die Bio-Hotels, es gibt andere Vereinigungen, die versuchen, nachhaltigen Tourismus stärker zu fördern. Die Alpine Pearls kann man dann nennen, die alpinen Perlen. Also viele Möglichkeiten, tatsächlich von vornherein bewusster einen nachhaltigen Urlaub zu planen, die gibt es.
Sie haben in Bezug auf Ihren eigenen Bauernhof, den Sie betreiben in Schweden, auch über die Emissionen, die man also praktisch zurückhandeln kann, nochmal gesprochen. Transfer war da das Stichwort. Können Sie dazu mal einen Satz sagen? Was ist das?
Ja, Transfer im Sinne von Lebensmitteln oder Transfer im Sinne von
CO2,
Emissionshandel?
Genau,
Emissionshandel, ja. Ja, der Emissionshandel läuft darauf hinaus, dass man die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, an anderer Stelle reduziert. Dazu wird eine Summe Geld gezahlt. Im Moment wird man für ein gutes Offset vielleicht 20 Euro zahlen müssen pro Tonne CO2. Und dann wird vor allen Dingen in Schwellenländern, ärmeren Ländern, an Projekten gearbeitet, die Emissionen einsparen.
Okay, das in dem Bereich. Jetzt gibt es Norbert König, der möchte wissen, wie sieht es denn mit Wohnmobilreisen aus? Wie umweltfreundlich sind die?
Ja, also natürlich spart man vielleicht vor Ort das Hotel. Gleichzeitig bin ich nicht der Meinung, dass wenn wir alle unser Hotel mitbringen in den Destinationsort, dass das eine gute Lösung ist. Wir haben natürlich einerseits höhere Emissionen, die mit der Anreise verbunden sind. Da wird auch zum Teil mit hohen Geschwindigkeiten gefahren von Wohnmobilinhabern. Dann sind einfach auch andere Probleme damit assoziiert, dass eben zum Beispiel mehr Platz gebraucht wird, dass Luftschadstoffemissionen hoch sind, gerade in Städten ist das ein Problem. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt die bessere Reiseform.
Also man muss eigentlich immer ganz genau rechnen, wie man es am besten macht, um, sag ich mal, so eine Art Nachhaltigkeit zu erzeugen. Gibt es denn da irgendwelche Hilfsmittel? Die Frage kam nämlich auch von einem Hörer. Kann man sich das vorher irgendwie ausrechnen? Wie viel CO2 und wie viel Umweltverschmutzung werde ich denn wahrscheinlich verursachen mit meiner Reise?
Ich glaube, ganz viel ist intuitiv. Jeder isst morgens lieber ein Bio-Ei als ein konventionelles. Das kann man auch nachfragen beim Hotel. Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn man mit hohen Geschwindigkeiten fährt, mit dem Auto, dass man mehr Treibstoff verbraucht. Ich denke, wer einfach ein bisschen sich mal reinfühlt in die Sache, der wird automatisch schon vieles richtig machen.
Corinna Kraushofer aus Zürich, die möchte wissen, warum ist Fliegen eigentlich viel billiger als Bahnfahren?
Das hängt an zum einen den großen Subventionen, die an die Luftverkehrsbranche weitergeleitet werden. Dann aber auch daran, dass es Abkommen gibt, die es verbieten, internationalen Flugverkehr zu besteuern. Da ist also keine Mehrwertsteuer drauf.
Das heißt, es ist nach wie vor noch nicht, weil diese Diskussion gibt es ja in Deutschland schon relativ lange, dass Kerosin auch ganz normal besteuert wird. Kommt das?
Es wird, ist nicht unmöglich, aber schwierig tatsächlich, das auszuhandeln, weil es so viele Abkommen gibt, die das eben verhindern.
Können Sie mal so konkret vielleicht sagen, was könnte die Politik denn dazu beitragen, dass wir nachhaltiger reisen?
Ich denke, in vielen Bereichen muss die Politik die Weichen stellen. Wir haben jetzt im Moment eine Energiepreiserhöhung, die aus anderen Gründen zustande gekommen ist. Aus Forschungsperspektive sehr wichtig, dass Energie teurer wird. Wir müssen einfach einsehen, wir haben auch viel Energie verschwendet. Und wer wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzt, der kann in aller Regel auch mit viel weniger Energie auskommen. Das heißt, ein CO2-Preis ist eine so eine Weichenstellung, die sehr wichtig wäre. Ich denke aber auch in anderen Bereichen ist es wichtig, dass die Politik steuernd eingreift, um eben viele Bereiche nachhaltiger zu machen, die sonst im Tourismus außen vor bleiben.
Wir haben vorhin über Subventionen des Flugverkehrs gesprochen. Ist das auch so ein Punkt?
Natürlich sind Subventionen auch so ein Punkt. Wir haben gerade gesehen jetzt in der Pandemie, wie auch sehr massive Staatshilfen wieder in die Branche geflossen sind. 900 Milliarden Euro weltweit in den letzten 2,5 Jahren an den Flugverkehr. Das sind schon Summen, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, ob wir das weiterhin so finanzieren können und wollen.
Sie haben sich ja in Ihrer Forschung sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie Tourismus wachsen kann und trotzdem nachhaltig bleiben. Ist das ein Widerspruch in sich?
Nein, ich denke, die meisten sind einfach in dieser Wachstumslogik gefangen, aber die macht nicht immer Sinn. Ich denke, eine Destination hat grundsätzlich mehr davon, wenn die Anzahl der Gäste, die entgegengenommen werden, gar nicht mehr wächst, sondern wenn stattdessen das System optimiert wird. Mhm. Und dazu gehören viele Stellschrauben. Zum Beispiel kann man daran arbeiten, dass Gäste länger bleiben. Dann hat man automatisch weniger Transportkapazität, die man vorhalten muss. Die meisten Destinationen bauen ständig Flugplätze aus und vergessen aber, dass die Leute auch immer im Durchschnitt kürzer bleiben. Da kann man genau in die andere Richtung auch arbeiten.
Mhm. Das sind das heißt, Kurztrips sind eigentlich, was Nachhaltigkeit betrifft, eher kontraproduktiv.
Ja, vor allen Dingen, wenn Sie energieintensiven Verkehr voraussetzen.
Also dann den Städtetrip nach Madrid zum Beispiel.
Der ist nicht unbedingt verwerflich, aber es wäre schon schön, eine Woche zu bleiben dann auch. Wer nur mal schnell runterfliegt für 2 Übernachtungen, das beißt sich natürlich stark mit Nachhaltigkeitsgedanken.
Mhm. Wenn Sie jetzt von Preiserhöhungen sprechen, dann habe ich hier nochmal einen Hinweis eines Hörers, der sagt, letztlich läuft es doch darauf hinaus, dass Flugzeug und Schiff für den Otto-Normalverbraucher unbezahlbar werden. Die Folge wird sein, der kleine Mann spart Ressourcen und die oberen 10.000 fliegen und kreuzen schön weiter. Ist das ein reelles Szenario, das wir befürchten müssen?
Einerseits möchte ich ein bisschen davon warnen, schwarz-weiß zu malen. Wir werden weiter reisen in Zukunft, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Das ganze System ist immer in einem Equilibrium. Das zweite ist natürlich, bei den Flugreisen sprechen wir so oder so von einer kleinen Elite. Global gesprochen reisen nur 2-4% der Weltbevölkerung überhaupt in einem Jahr mit einem Flugzeug. Und selbst bei uns in Deutschland ist nur ein Drittel der Bevölkerung. Also die Eliten, wer meint, dass er zwar im Moment wenig fliegt, aber er gehört dann automatisch schon zu einer Elite. Aber der Kern der Problematik, der hier angesprochen wird, ist richtig. Wir müssen ganz oben, wo die meisten Reisen gemacht werden, am meisten sparen.
Noch mit der Bitte um eine kurze Antwort die Frage, wie stellen Sie sich das Reisen der Zukunft vor?
Regionaler.
Das war eine kurze Antwort und das war Ihr Schlussstatement. Stefan Gößling, vielen Dank, und dass Sie hier waren in SWR 1, Leute.
Danke, war
ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.